Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich Aretha Franklin Amazing Grace angeschaut. Wir haben es ja nicht so oft mit Konzert- oder Musikfilmen. Eigentlich, ich weiß nicht, gar nicht, vielleicht eine Premiere für uns. Das ist ein Film, der bei den Dreharbeiten entstanden ist zu dem berühmten Album Amazing Grace, das damals in der Kirche aufgenommen worden ist, wo Aretha Franklin 1972 es ihr wichtig war, nochmal wirklich in einer Kirche ein Gospelalbum aufzunehmen mit Reverend James Cleveland, der selbst berühmt ist und dem Southern Californian Choir, Southern Californian Community Choir, glaube ich, hieß er. Sidney Pollack hatte den Auftrag dazu, einen Film zu machen, also das alles zu dokumentieren. Und manchmal sieht man, was Sidney Pollack für einen Film im Kopf hatte. Der ist, es heißt so schön, wegen technischer Probleme ist der Film nie gezeigt worden. Da können wir gleich drüber reden, was das für technische Probleme sind oder wie die sich zeigen. Aber wenn man das mal ausklammert, weil man die technischen Probleme sieht man auch heute noch, jetzt wo er endlich als Film zu sehen ist. Aber man kann vor allen Dingen dieses Konzert nacherleben und das ist ein großes Erlebnis. Katharina, wie war das für dich?
Ja, amazing. Anders kann man das nicht beschreiben. Das ist, ist wahnsinnig ergreifend. Man muss sich diese Musik ist in diesem Kontext noch viel ergreifender, weil man muss sich, es ist nicht, in Wahrheit ist es kein Kirchenraum, es ist ein ganz gewöhnlicher Gemeindesaal mit einem entsetzlichen Wandbild von Johannes dem Täufer mit Jesus im Wasser, schlecht gemalt. Aretha steht an einer scheußlichen Kanzel, wenn sie nicht am Klavier sitzt. Es gibt eine grausliche Bestuhlung. Das ganze Setting ist im Grunde eine totale Zumutung. Und am Anfang des Films fragt man sich, warum hat sie sich das ausgeguckt? Und je länger man ihr zuhört, desto mehr verfestigt sich der Eindruck, dass das für sie, dass sie wo völlig anderes sich befindet. Sie ist also alles, was an Ekstase um sie herum tobt, an Menschen, die aufspringen, tanzen, schreien. Es geht bei ihr nach innen. Bei ihr ist einfach alle Emphase, alle Innigkeit in der Stimme kanalisiert. Die Person selbst wirkt entrückt, entfernt. Völlig bei sich, ist überhaupt nicht Teil dieser wogenden Masse. Also es ist wirklich ergreifend, die hat eine solch unglaubliche Glaubwürdigkeit in diesem Film als Musikerin und auch in ihrem Glauben, den sie da auf eine Art transportiert. Also auch wenn man diese Religiosität überhaupt nicht teilt, erreicht ein dieses völlig grad rause, was sie da in der Musik formuliert. Das ist wirklich ergreifend. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also ich bin sehr, sehr froh. Ich kenne die Musik in- und auswendig. Ich bin sehr froh, dass ich den Film gesehen habe.
Was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, dass man halt die Menschen von 1972 völlig unverfälscht sieht. Also wir kennen das ja aus Filmen und wie das dann immer wieder reenacted wird. Und das ist ganz fantastisch, denn die Menschen dann immer wieder zu sehen, die oft so stark und selbstbewusst, gerade viele der Frauen im Publikum, so stark und so selbstbewusst wirken. Vor allen Dingen am ersten Abend, bevor dann später auch so ein paar Weißbrote, die irgendwie lässig sein wollen, noch dazukommen. Das fand ich sehr beeindruckend, als es dann zum Ende des ersten Abends dann Amazing Grace gesungen wird. Dann fängst du plötzlich an zu spüren, dass alle diese schwarzen Menschen in diesem Raum in dem Moment an die, an ihre Freunde, an ihre Eltern, an Kollegen und sonst was denken, die umgebracht worden sind, die wie sie jeden Tag als Schwarze gedemütigt worden sind, wo du das ganze Leid und Elend, alles, was sie in den letzten Jahrzehnten dann durchgemacht haben, dass du das wirklich plötzlich realisierst, dass die das durchleiden und durchfühlen, während Aretha Franklin für sie Amazing Grace singt. Und das fand ich wirklich extrem berührend. Selbst wenn man nicht Teil dieser Zeit ist und Teil dieser Kultur, springt das einen dann wirklich an.
Ja, also ihr habt das beide gerade schon so unfassbar gut zusammengefasst, diese Erfahrung, diese Kinoerfahrung mit diesem Film. Da kann ich fast jetzt nichts mehr dazu fügen. Es ist einfach auch ein unglaublich tolles Zeitdokument und man kann sich kaum vorstellen, dass es so lange nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Also einfach wie die Art und Weise, wie diese Kirchengemeinde hier porträtiert wird und wie die Menschen gezeigt werden, ist unglaublich toll. Für mich persönlich, ich habe keine besonders enge Beziehung zu Aretha Franklin und ihrer Musik. Und ich bin auch als alter Atheist ziemlich weit weg von dieser spirituellen Erfahrung, die dieses Konzert und all diejenigen, die an ihnen teilhaben, spüren. Deswegen habe ich durchaus eine gewisse Distanz. Also ein Konzertfilm lebt notwendigerweise davon, wie sehr man die Musik auch mag, die hier performt wird und wie eng die Beziehung zu einem ist. Und so beeindruckend sozusagen, dass dieses Konzert ist, was hier dokumentiert wird und so toll Aretha Franklin da singt und performt, ist es jetzt trotzdem was jetzt mich nicht extrem emotional zurückgelassen hat. Einfach deswegen, weil die Musik selbst relativ weit von mir weg ist.
Wobei ich das Gefühl habe, dass es gar nicht so sehr um die Religiosität geht, sondern eigentlich um dieses Community-Gefühl, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl.
Ja, also ich meine, das ist ja schon das Wesen auch der Spirituals. Die wurden ja ursprünglich gesungen auf den Baumwollfeldern. Das muss man sich schon klar machen, dass es keine Kirchenlieder sind wie bei uns, Choräle, die jetzt tatsächlich aus dem Kirchenraum kommen, sondern die waren zuerst draußen und sind dann in der Kirche gelandet. Das heißt, es ist tatsächlich, also Black Movement Musik und natürlich auch für Aretha Franklin ganz anders konnotiert, weil sie ja Teil der Black Power Bewegung auch war und auch ein Stück weit dafür als Person ganz, so ähnlich wie immer Harriet Jackson, ganz, ganz wichtig war. Insofern glaube ich, ist tatsächlich für all diese Menschen, die da mitgrooven im wahrsten Sinne, die sind ja alle wirklich im positivsten Sinne gleich getaktet. Es ist unglaublich, wie diese Lieder abschwellen und wieder anschwellen und verklingen und plötzlich out of the blue wieder da sind und alle sind immer dabei. Also das ist, glaube ich, schon was wir ganz schwer nur nachvollziehen können, dass sozusagen eine gesamte Community eingeschworen ist auf diesen Sound und alle den sozusagen bis ins Mark teilen. Also nicht was eingeübt ist, sondern was da ist und zu denen gehört, ganz anders, als wir das jemals kennenlernen werden. Und das, glaube ich, ist das, was du gemeint hast, was tatsächlich zu uns überspringt, als Ahnung, wie sowas sein kann, auch wenn wir es nicht teilen.
Das ist dann ist vielleicht 20 Jahre her, bei den Dreharbeiten 20 Jahre, dass Rosa Parks in dem Bus nicht aufgestanden ist. Das ist vielleicht 10 Jahre her, dass John F. Kennedy umgebracht worden ist. Weniger, dass Martin Luther King umgebracht worden ist. Also ich glaube, man muss wirklich dran denken, wer da singt und wer da gerade von diesen tröstenden Liedern in dieser Gemeinschaft, warum Trost gespendet bekommt. Und in dem Moment, wo einem das vor Augen steht, ist es dann tatsächlich so, dass er mich dann auch ohne eine religiöse Bedeutung dann total angefasst hat. Das war bei Amazing Grace sehr stark und dann beim letzten Film beim letzten Lied Never Grow Old war es auch nochmal sehr, sehr stark. Uwe, jetzt haben wir dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Das müssen wir jetzt nachholen.
Das macht nichts. Ich habe sehr gern zugehört. Ja, das ist wirklich sehr ergreifend gewesen, auch für mich. Und zwar auch deshalb, weil ich irgendwie unglaublich fand, wie diese Menschen da gemeinsam Musik gemacht haben. Da ist eine beiläufige Präzision dabei gewesen. Man hat den Eindruck gehabt, irgendwie, die machen nebenher Musik. Ohne Anstrengung. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man aber gerade auch bei Aretha Franklin gemerkt, was für eine unglaubliche Anstrengung das ist, das überhaupt zu singen. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt, schon mal von dieser Seite aus. Dann wie jeder sozusagen zum Rhythmus wird, ja, also man hat den Eindruck, der Mensch wird zum Rhythmus und der Rhythmus wird zum Menschen. Ja? Und in dem Ganzen ist Aretha Franklin die leere Mitte, wenn man das so sagen darf. Aber genau da, sozusagen, wo diese leere Mitte ist, ist auch Gott. Denn das heißt ja nicht zufällig spiritual. Und wenn man es sich genau anschaut, dann ist dieser Gott genau in dieser Community drinnen, in dieser Gemeinsamkeit. Das ist nämlich auch das sozusagen, das macht diese Mitte aus. Ja? Und da entsteht für mich auch diese Vertikale nach oben. Und da entsteht für mich, da kann ich auch verstehen, warum diese Menschen da entrücken. Und da merkt man auch, dass diese Menschen, die ein unglaubliches Leid auch erfahren haben mussten, eben dann da doch nicht alleine sind.
Am Anfang hat mich das ein bisschen irritiert, dass sie so sehr ernst ist und dass sie so wirkt, als wäre das etwas sehr, sehr Schweres. Das Singen fällt ihr wahnsinnig leicht, aber da in dieser Rolle zu sein, fällt ihr offensichtlich schwer. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass sie ja praktisch sich da hinstellt, um das Medium für alle Menschen um sie herum zu sein. Das praktisch etwas, woran alle in diesem Raum glauben, durch ihre Stimme Realität wird. Aus Wasser Wein macht sozusagen akustisch. Und sie trägt diese Last die ganze Zeit. Und man merkt das bei dem letzten Lied, als es dann bei Never Grow Old, wo sie einfach nicht mehr kann, wo sie ans Ende ihrer Kraft kommt, das zu tragen und sich dann hinsetzt und Reverend James Cleveland dann übernimmt und praktisch so eine gesungene Predigt so ansetzt für ein paar Sätze und dann, als sie von sich aus wieder anfängt, wieder Kraft zu schöpfen und wieder mitzusingen ganz leise, fängt er dann an, das Mikrofon wieder zu ihr zurück, dann wacht sie wieder auf, steht wieder auf, kann das wieder tragen und geht dann in ein Zwiegespräch mit diesem fantastischen Chor. Und kommt dann nochmal dazu, dass nochmal alles, was durch sie durchströmt, praktisch nochmal so hell und so gleißend, wie es irgendwie geht, nochmal am Ende nochmal strahlen zu lassen. Das fand ich dann ein extremes Erlebnis und das ist wirklich toll, dass man das sehen kann, so schlecht wie es auch gedreht wird. Und nachdem wir diese ganze Begeisterung hoffentlich jetzt rübergebracht haben für diesen fantastischen Film, würde ich gerne mal wissen, welcher Schlappeflieger von Hippie da diese Kamera getragen hat. Das ist, ich habe noch nie, also wir haben ja schon aus Woodstock und sonst was haben wir schon davor und danach Filme gesehen, die unter schwierigen Bedingungen als Dokumentarfilme.
Also was Thomas meint ist, es gab ein seriöses Problem mit Unschärfen.
Und zwar mit unbeabsichtigten Unschärfen. Das ist katastrophal. Es ist katastrophal. Manchmal merkt man, welche Einstellungen irgendwie gedacht waren. Man sieht auch Sidney Pollack rumlaufen, der hektisch zeigt, du Vollpfosten, mach die Kamera jetzt sofort in diese Richtung. Ich habe also das noch nie gesehen, also ich verstehe, warum der Film im Giftschrank war, weil keiner dieser Kameraleute in der Lage war, auch nur ein einziges scharfes Bild abzuliefern.
Ja, nicht nur deshalb, sondern auch, weil sie Tonprobleme gehabt haben. Sie haben den Ton nicht synchron gekriegt. Ich meine, das muss man ja schon mal hinkriegen. Sie haben den Ton nicht synchron gekriegt. Und bei dieser Musik, ja, kriegst du auch die Schärfe nicht hin. Also irgendwie, und dann merkt man aber trotzdem, das Geniale dran ist, dass es einem wirklich gerade am selbigen vorbeigeht, ja, dass die Schärfe nicht finden. Normalerweise würde ich mich tierisch darüber aufregen. Da spielt es für mich überhaupt keine Rolle. Und wenn man weiß, was für Filme Sidney Pollack nachher gemacht hat, dann fragt man sich, sag mal, waren die alle da bekifft oder was war los mit denen? Die scheinen ja wirklich komplett zugedröhnt gewesen zu sein. Anders kann man es sich nicht erklären.
Ja. Aber auch Tonprobleme tatsächlich. James Cleveland wird mehrfach das Mikrofon praktisch abgeschnitten. Also man merkt es richtig, dass er über andere Mikrofone zu hören ist und nicht über das Mikrofon, vor dem er sitzt. Es ist wirklich zum Haare raufen. Aber es ist so beeindruckend, dass es durch diese Wand von technischen Schwierigkeiten, die echt einzigartig und katastrophal sind, einfach durchgeht und einen trotzdem komplett mitnimmt.
Und man merkt auch, wie sehr die Aretha Franklin wirklich in ihrem Song dringend ist, weil man sieht gleichzeitig unten einen rumkriechen und so weiter. Spielt alles keine Rolle.
Das Gegenteil von Klaus Kinski, der wäre nach 30 Sekunden unter diesen Bedingungen wahrscheinlich abgegangen wie ein Zäpfchen.
Ja, aber du hast es ja schön beschrieben, dass sie wirklich eine Art Medium ist, dass tatsächlich also sie so fokussiert ist und so in der Musik ist, dass alles um sie herum davon quasi überstrahlt wird. Das ist ja, was man am Anfang gar nicht begreift, wo man denkt, wo ist die eigentlich? Ne? Weil die so abwesend, so wirklich fokussiert wirkt, dass man denkt, kriegt die überhaupt mit, dass da diese Gemeinde ist, die tobt und diese Musiker, die ihr sozusagen jeden Ton von den Lippen ablesen. Aber sie kriegt es alles mit, weil sie ist tatsächlich das Medium, durch dass die Musik quasi real wird. Das hast du eigentlich gut beschrieben. Das war mir im Werden, habe ich mich immer gefragt, was ist das jetzt? Warum ist um sie rum wie so ein Bannkreis, der sie so raushebt aus allem? Und das ist genau das. Sie macht sich quasi zum Werkzeug der Musik.
Es gibt da zwei Beispiele. Während Amazing Grace läuft, ist dieser Reverend James Cleveland, der vielleicht schon mehrere tausend solcher Abende erlebt hat und auch mit Aretha Franklin schon viele, viele hundert Stunden Musik gemacht hat. Bei Amazing Grace gibt es einen Moment, wo er zusammenbricht, wo er auf diesem Stuhl sitzt und dieses Handtuch nimmt und sein Gesicht in dieses Handtuch eingräbt. Und man spürt da, also man kriegt mit, dass er unter diesem Handtuch hemmungslos heult, der für einen Moment völlig die Kontrolle verliert und so da drin ist. Und später gibt es eine Szene, als Clara Ward, die selbst eine ganz, ganz berühmte Sängerin ist, die dann so angefasst ist während des Liedes, dass sie auch versteinert und ihr die Tränen runterlaufen und dann sie irgendwann aufspringt und tanzt und wieder fällt. Es gibt irgendeine Szene, dass ihre Mutter, die auch im Saal ist, irgendwie völlig die Kontrolle zu verlieren scheint und von mehreren Leuten wieder zurück an den Platz gebracht werden muss, was man dann gar nicht so genau sehen kann. Aber man bekommt mit, wie Leute, die das alles schon 100-mal erlebt haben, da in dieser Situation noch unglaublich stark ergriffen werden.
Was mich richtig freut, ist, dass wir über Mick Jagger noch nicht gesprochen haben.
Wollen wir diesem Film Punkte geben, ohne dass wir technische Elemente berücksichtigen?
Ja, von mir jetzt einfach ohne Abzug. Volle Punktzahl.
7 Punkte von mir.
10 von 10, ohne Abzug, ganz klar.
Also selbst wenn ich 10 Punkte für die Technik abziehe, bleiben immer noch 10 Punkte übrig. Vielen herzlichen Dank. Und war ja praktisch unser Weihnachtsfilm.
Und vielen Dank, dass du den ausgesucht hast.
Sehr gerne. Und dieser Film steht natürlich unter Creative Commons. Dankeschön.